herzlich willkommen zum Podcast Richtig Gutes Zeug hier aus dem Kapuziner Kreativzentrum. Mein Name ist Fabian Bingenheimer, ich bin 35 Jahre alt, ehrenamtlicher Vorstand im Kapuziner Kreativzentrum und hauptberuflich bin ich Innovationsmanager.
Ja, Fabian, ich bin keine 35 Jahre mehr alt.
Schade,
ja, echt wirklich schade. Bin 48 Jahre alt. Ich bin Diplom-Sozialpädagoge, Sozialarbeiter und im Erstberuf Erzieher und arbeite auch in dieser Branche bei einem kirchlichen Träger und darf zusammen mit Fabian und Marcel und der Pet hier die Vorstandsarbeit machen. Und uns freut es total, dass wir heute hier die Heike Engelhardt da haben. Zum einen Mitglied des Bundestags, aber heute sprechen wir nicht in dieser Rolle mit der Heike, sondern eben als Fraktionsvorsitzende von der SPD-Stadtratsfraktion. Dann hallo Heike.
Hallo, schön, dass ich da sein darf, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank. Titel finde ich klasse, richtig gutes Zeug. Ich mag es gern, wenn positive Botschaften verbreitet werden. Und ja, dann sage ich auch, wie alt ich bin. Ich bin noch 62, im Juni werde ich 63. Und ich bin eigentlich froh über mein Alter. Ich habe schon viel erlebt und möchte eigentlich keinen Tag davon missen, auch wenn nicht alle gut waren.
Was ist denn so richtig gutes Zeugs, das dir in den letzten Jahren passiert ist, hier in deiner Arbeit im Kommunalparlament, im Stadtparlament?
Also richtig gut war tatsächlich, dass mich die SPD mal motiviert hat oder gefragt hat, ob ich für den Gemeinderat kandidieren möchte. Ich war damals noch nicht Parteimitglied. Und dann dachte ich, naja, wenn die mich fragen, dann trauen die mir das wohl zu und dann kandidiere ich einfach mal. Ich habe dann kandidiert, habe so aus dem Stegreif, so ohne irgendwie große Vorbereitung, fast 2000 Stimmen bekommen. Das fand ich ganz klasse. Da habe ich gedacht, okay, nächstes Mal probierst du es wieder. Und dann habe ich so viel Stimmen bekommen bei der nächsten Kommunalwahl, dass ich dann als Nachrückerin im Laufe der Legislatur einziehen konnte in Gemeinderat. Und dann wurde ich nochmal gewählt und mittlerweile bin ich Fraktionsvorsitzende und ja, habe so nebenher noch ein bisschen Karriere gemacht im Ortsverein und im Kreisverband und bin jetzt seit fast 3 Jahren Bundestagsabgeordnete. Richtig gutes Zeug, auch passiert, weil ich im Gemeinderat in Ravensburg war.
Was motiviert dich, um kommunalpolitisch aktiv zu sein? Warum denkst du, dass diese kommunale Ebene so wichtig ist?
Ich halte sie ganz wichtig. Ich halte es für die Keimzelle der Demokratie. Das klingt manchmal so ein bisschen abgedroschen, aber es ist doch tatsächlich, dass das unser Gemeinwesen, das ist da, wo wir unseren Lebensmittelpunkt haben, wo es uns jeden Tag betrifft. Morgens, wenn wir aufstehen, sind wir in der Stadt, in dem Ort, in der Gemeinde, wo wir sind, wo wir arbeiten oder wo wir nur wohnen und dann woanders hin zum Arbeiten gehen. Wir haben eine tolle Infrastruktur. Das war der Grund in Ravensburg für mich übrigens auch wirklich, mich zu engagieren, weil ich 2 Töchter habe, von denen ich denke, die haben hier eine tolle Möglichkeit gehabt, groß zu werden. Die haben hier tolle Bildungsangebote gehabt. Die haben einen tollen Kindergarten gehabt, gleich hier in der Nachbarschaft im St. Andreas Kindergarten. Die waren in der Kuppelnau-Schule. Die haben dort tolle Lehrerinnen und Lehrer gehabt, engagierte PädagogInnen. Die haben ein tolles Umfeld gehabt und das war möglich, weil es hier Bildung in der Stadt gibt und es war der Stadt wichtig. Und dann dachte ich, okay, die haben hier profitiert, später auch im Gymnasium und ich möchte jetzt was zurückgeben.
Wenn du in die Zukunft blickst, ja, welche Vision hast du so von Ravensburg hier? Du hast jetzt hier gerade so ein bisschen das Umfeld beschrieben und die Historie. Was passiert hier in der Zukunft und wie sollen wir das umsetzen?
Also Ravensburg ist eine tolle Stadt. Als ich das erste Mal hier war, war ich begeistert einfach von der, ja, von den Gebäuden, von den Plätzen, von dem kulturellen Angebot. Ich glaube, dass Ravensburg sich zu einer Stadt entwickelt, in der die Menschen gerne leben, in der die Menschen auch gut leben können. Ich glaube, dass Ravensburg auch in der Lage ist, den Klimawandel gut mitzugehen und zu gestalten, weiterhin lebenswert zu bleiben. Ich freue mich über jeden Baum, den ich in der Stadt sehe. Ich bin jetzt nicht die große Befürworterin des großen freien Parkens, dafür bin ich bekannt. Ich glaube aber, dass wir trotzdem in unserer Stadt ein gutes Miteinander von Handel, von Verkehr, von Fußgängermöglichkeiten, also Möglichkeiten für Fußgänger, sich zu bewegen, von Aufenthaltsqualität finden. Ich würde mir natürlich wünschen, dass noch mehr Wasser an der Oberfläche ist. Ich hätte mir in der Rosbachstraße kann ich mir noch mehr Aufenthaltsqualität vorstellen. Ich hätte mich auch über das große Wasserspiel auf dem Gespinstmarkt gefreut, das aus Kostengründen leider nicht kommen konnte. Ich glaube, dass Ravensburg einfach eine tolle Stadt ist, in der man gern lebt, in der man gern spielt. Auch die Stadt der Spiele sind wir ja. Und wir haben die Nähe zum Bodensee und zu den Alpen. Also wir sind doch da, wo andere hinkommen zum Urlaub machen. Das finde ich klasse. Und ich glaube, dass uns das gelingt, das auch weiterzuentwickeln.
Was ist so ein konkretes Projekt für dich für die nächsten 5 Jahre? Oder was denkst du, was wäre wichtig, was umzusetzen wäre jetzt?
Also was uns natürlich immer umtreibt, das ist das bezahlbare Wohnen in der Stadt. Wir haben relativ hohe Mietpreise, wir konkurrieren da mit großen Städten. Das ist dem geschuldet, dass wir wenig Möglichkeiten haben, neue Wohngebiete zu erschließen. Deshalb denke ich, es ist gut, wenn wir innenstädtisch verdichten, aber auch nicht auf Teufel komm raus. Also ich denke, wir müssen Möglichkeiten finden, wo Menschen verschiedener Herkunft, verschiedener Altersgruppen, auch mit verschiedenem Einkommen gemeinsam leben, sich kennenlernen, miteinander was entwickeln. Das große Beispiel ist immer die Fischerwiese. Das war so unser erstes großes gemeinsames Projekt. Aber ich denke, in diese Richtung müssen wir weiterdenken. Auch unsere Idee des städtischen Wohnungsbaus weiterentwickeln, Quartiere entwickeln, aber diese Quartiere dann einfach auch gut begleiten. Jetzt nicht im Sinne von Sozialarbeit zeigt euch, wie es Leben geht, aber wo Impulse ausgehen, wo Anregungen aufgenommen werden. Und ich halte es einfach für so wichtig, auch mit den Leuten im Gespräch zu sein. Also nicht die Politik entscheidet irgendwas und wir sagen euch, wie es geht, sondern wir hören, was braucht ihr, wo klemmt's, wo müssen wir steuern, wo können wir eingreifen, aber auch, was können wir gemeinsam entwickeln. Das ist mir so wichtig, nicht vorzugeben, sondern miteinander etwas zu tun.
Das Thema Wohnraum fand ich jetzt spannend. Wenn ich so durch die Stadt laufe und vor allem abends fällt einem das ja dann auf. Und von vielen Gebäuden weiß ich es auch einfach, da stehen ja schon auch viele leer. Was können wir da machen irgendwie, um dem so zu begegnen? Gibt es da irgendwas? Ich bin da auch totaler Laie, darum frage ich tatsächlich einfach.
Also die Patentlösung habe ich nicht, sonst wäre ich vielleicht nicht mal im Bundestag gelandet, sondern wäre heute große Wohnquartiersmanagerin oder Stadtentwicklerin. Ich glaube, es gibt schon viele Möglichkeiten, Menschen dazu zu motivieren, sich den Wohnraum zu suchen, den sie gerade wirklich brauchen. Und da denke ich jetzt an die großen Wohnungen mit 4 bis 5 Zimmern, die für Familien geeignet sind und auch wichtig sind, dass jeder seinen Raum und genügend Raum hat, sich zu entfalten. Und dann ziehen die Kinder aus der Familie, möglicherweise stirbt ein Ehepartner oder es gibt eine Trennung. Und dann stehen irgendwann Menschen alleine da in einer großen 4 bis 5 Zimmer Wohnung. Die würden vielleicht sogar aus dieser Wohnung rausgehen, wenn sie wüssten, wohin. Die möchten nicht unbedingt ihr Umfeld verlieren. Die haben ihre Nachbarn, die haben Freunde, die haben das Umfeld, die kennen sich da aus, die wissen, wo sie zum Einkaufen gehen, der Arzt ist in der Nähe. Denen dann Angebote zu machen, zu sagen, hey, da drüben ist eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, da wohnt eine Familie, da kommt jetzt das dritte Kind, könntet ihr euch einen Tausch vorstellen? Also so ein Wohnungsmanagement, das begleitet im Quartier mit dem Blick auf die Situation und die Bedürfnisse der Einzelnen. Sowas kann gelingen. Also ich weiß das, dass es auch wirklich gelingt von einer Kollegin von mir, Leni Breimeyer, die früher unsere Landesvorsitzende war von der SPD. Die hat eine Familie begleitet und den Umzug auch der älteren Dame, die in einem großen Wohnhaus war, dann in eine kleine Wohnung begleitet. Und da ist das Projekt tatsächlich gelungen, wo dann hinterher alle glücklich waren und auch zufrieden. Ich denke, es kann nicht drum gehen zu sagen, wenn dann das Gespenst der Enteignung oder sowas kommt. Daran denke ich überhaupt nicht. Also jeder hat natürlich auch das Recht zu sagen, nee, ich habe mir diese Wohnung erwirtschaftet, erkauft. Ich möchte da drin bleiben. Dann kann ich nicht sagen, nee, das ist jetzt nicht mehr sozialverträglich. darum geht es mir nicht. Aber ich glaube, so Angebote zu schaffen und auch das Bewusstsein der Menschen zu öffnen dafür, dass es andere Möglichkeiten gibt, Leben im Alter auch zu gestalten, das denke ich schon, dass das sinnvoll ist. Ich erlebe es auch in meinem Umfeld. Ich lebe in der Spohnstraße und ich sehe in ein Gebäudekomplex auf der früheren auf dem früheren Brauereigelände und ich sehe, wie viele Wohnungen dort auch leer stehen. Und ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die sagen, wir kaufen uns diese Wohnung oder haben die uns diese Wohnung fürs Alter gekauft. Wir wollen sie aber nicht vermieten, weil wir haben Angst, dass die Wohnung vermüllt wird, dass die runtergewohnt wird, dass wir auf der Miete sitzen bleiben. Das sind so viele Ängste, die da bestehen. Und auch da, glaube ich, gibt es ja auch genügend Modelle, die wir auch erfolgreich betreiben, zu sagen, okay, dann könnte die Stadt als Zwischenmieterin zum Beispiel auftreten und sagen, wir garantieren euch zum einen, ihr kriegt die Wohnung in einem Zustand dann zurück, wenn ihr sie braucht, wo ihr dann gut einziehen könnt. Wir garantieren, dass es keine Mietausfälle gibt. Da wünsche ich mir noch mehr Flexibilität und Möglichkeiten auch einer Verwaltung, da Wege zu schaffen, zu sagen, mehr miteinander, mehr in der Gemeinschaft, mehr füreinander denken.
Da gibt es ja dieses Bündnis für bezahlbaren Wohnraum an der Stelle. Ich bin da jetzt auch für die Hörer natürlich jetzt nicht unvorbelastet bei diesem Thema.
Warum denn, Christian?
Ja, weil ich als Projektleitung bei der Caritas arbeite und mich mit dem Thema Wohnraum beschäftige und da auch ein Projekt habe, das so funktioniert, wie es die Heike gerade beschrieben hat. Also das muss man schon mal transparenzmäßig auch hier an der Stelle noch mal sagen. Aber das wäre, wir wollen ja positiv, also ich denke, wir machen da als Caritas sehr, sehr gute Erfahrungen an der Stelle. Und ich denke auch, es geht um Blumenstrauß. Es gibt nicht diese diese eine Bazooka, die man da rausholen kann, sondern man muss da, glaube ich, sehr kleinteilig vorgehen. Man braucht da einen Blumenstrauß an Maßnahmen. Und ich denke auch, da muss man nochmal ein bisschen querer denken. Und da ist ja auch Bewegung reingekommen, gerade ins Bündnis. Da sind jetzt auch die Sozialträger jetzt gehört worden. Und da gibt es ja auch auf Bundesebene Bewegungen in Bezug auf diesen Baukörper E. Das ist so ein, da geht es um modulares Bauen für die Menschen da draußen, also dass man bestimmte Bauvorschriften vereinfacht und dass es dann wieder Möglichkeiten gibt, auf der kommunalen Ebene vielleicht dann auch da Projekte umzusetzen. Also da wird ja schon was kommen dann auch. Aber ich möchte jetzt nicht reden, ich muss wieder aufpassen, das ist beim letzten Mal wieder schon passiert, sondern ich bin Moderator. Wir haben ja diese Themen dieses Wohnraums, das ist ja mit Wachstum verbunden. Ja? Menschen kommen hierher. Was siehst denn du da, was sind da die größten Chancen auch für uns als Stadtgesellschaft, in dem Zusammenhang, dass Menschen hierher kommen wollen, hier arbeiten wollen und hier wohnen wollen? Was ist für dich so das Positive daran, dass wir zum einen natürlich die Herausforderungen haben, Wohnraum schaffen zu müssen, aber was bietet uns auch als Stadtgesellschaft Chancen da dabei, dass wir wachsen? Was ist eine Chance im Wachstum?
Die Chance im Wachstum ist immer, dass auch damit neue Impulse in die Stadt kommen, ja, von Menschen, die aus anderen Regionen kommen. Aber, also ich denke jetzt nicht nur an Zuwanderung nach Deutschland, sondern auch von Menschen, die innerhalb von Deutschland eben mobil sind. Wir sind längst darüber weg, dass wir an einem Ort geboren werden, dort aufwachsen, unsere Schul- und Ausbildung machen und dort auch noch einen Arbeitsplatz finden, dort unsere Familie gründen oder unseren Lebensweg finden und dort auch sterben am Schluss. Ja, diese Zeiten sind längst vorbei. Wir sind mobil geworden, wir sind eine mobile Gesellschaft. Und ich denke, wir können immer voneinander lernen. Also wir können Ideen mitbringen, wir kommen wohin, da sehen wir, oh, da gibt's ein anderes Angebot. Finde ich interessant, bringe ich mich mit ein, bringe meine Ideen mit, die im günstigsten Fall dann positiv aufgenommen werden. Also ich weiß jetzt schon, dass wir hier sehr, sehr idealistisch sprechen und gleichzeitig sehe ich natürlich auch die Grenzen auch dieses Wachstums. Also Wohnraum und Wohnplatz ist endlich. Und ich glaube, auch das gehört zu einer verantwortungsvollen Stadtpolitik dazu, zu sagen, wir müssen Wohnraum und Zuzug auch steuern. Also wir können nicht explodieren und ein Wohngebiet nach dem anderen irgendwo hinstellen und die Infrastruktur aber zum Beispiel nicht zu haben. Und wir können auch nicht ohne Ende unsere Flächen versiegeln. Also wir wollen ja auch lebenswert bleiben, nicht nur Geld in die Stadt bringen und bauen auf Teufel komm raus. Also ich glaube, es wäre niemand begeistert davon, wenn wir jetzt irgendwie so ein Speckgürtel aus Hochhäusern um Ravensburg bauen würden. das lässt Gott sei Dank der Bebauungsplan auch gar nicht zu, aber das kann nicht die Vision eines schönen Ravensburg sein. Also ich finde, die Türme und Tore der Stadt, die sollte man auch in der Zukunft noch von der Ferne erkennen können.
Ich habe es letztens mit einem Freund darüber diskutiert und wir sind uns nicht einig geworden. Ist Ravensburg eigentlich eine große Kleinstadt oder eine kleine Großstadt?
Oh, also ich komme ja aus Stuttgart, bin jetzt viel in Berlin, wobei Berlin, finde ich, ist eher eine Ansammlung von Dörfern als eine wirkliche Großstadt, auch wenn es sich immer so weltstädtisch gibt. Nee, ich habe in Ravensburg oft das Gefühl, es ist sehr kleinstädtisch. Also es ist eher eine große Kleinstadt als eine kleine Großstadt. Bei manchen Dingen habe ich mir auch schon in der Vergangenheit gewünscht, dass man mit mehr Mut zu Veränderungen die Dinge auch angeht. Da habe ich das Gefühl, das ist hier schon auch mentalitätsbedingt, dass man doch immer eher wieder aufs Kleine und fast in vorauseilendem Gehorsam so aufs Machbare guckt. Ich bin eher eine Freundin des Großdenkens, des wirklich Rumspinnens und Ideenentwickelns und dann zu sagen, okay, und jetzt gucken wir, was davon dann wirklich umsetzbar ist. Aber ich habe es nie gemocht, wenn man mir von vornherein gesagt hat, na, das geht auf keinen Fall und das darfst du nicht. Also wenn man mir sagt, du darfst nicht, dann mache ich erst recht. Das ist so mein Triggerwort, dann gehe ich ab. Aber so dieses einfach mal planen, mal kreativ werden und loslegen. Dazu gehört halt auch, dass man mal scheitert. Aber scheitern ist, finde ich, jetzt nicht so negativ, sondern da kann ich auch kreative Energie draus nehmen und das weiterentwickeln.
Scheitern ist wichtig und kreativ sein ist auch sehr wichtig. Da sind wir hier natürlich im Kapuziner Kreativzentrum, auch im richtigen Ort, als, ja. als ob wir es abgeschworen haben, haben wir aber natürlich nicht. Ja. Aber wir sehen uns ja als so einen dritten Ort auch hier als Haus, als einen Ort, der Transformation begleitet in der Gesellschaft, denken drum auch, dass wir wichtig sind und sind drum auch dankbar, dass ihr uns auch unterstützt, also alle Fraktionen. Und wir sind ja aber auch ein Ort, wo viele junge Menschen oder jüngere Menschen auch herkommen, gerade die gut akademisch ausgebildet sind. Und da stellen wir uns auch immer wieder so die Frage, wie holen wir eigentlich diese Leute als Stadtgesellschaft richtig ab? Zum einen, also jetzt mal auf diese Zielgruppe der, ich sag mal, jungen, potenziell gut ausgebildeten Menschen, wie holen wir die eigentlich richtig ab? Oder was müssten wir dafür noch machen, als Stadtgesellschaft attraktiv zu sein für die weiterhin?
Ich glaube, dass wir attraktiv sind. Für junge Menschen. Ich glaube gar nicht, dass Ravensburg da abschreckend ist. Also jetzt guck mal hin, spätestens am Rutenfest sieht es ja immer, wenn die Leute von überall wieder zurückkommen. Gut, die haben dann teilweise ihr Lebensmittelpunkt woanders gefunden. Sie kommen alle gern wieder zurück, die mal in Ravensburg gelebt haben oder aufgewachsen sind, hier zur Schule gegangen sind. Ich glaube aber, wenn wir sehen, wie viele junge Menschen in Ravensburg sind, dass die sich hier durchaus wohlfühlen. Wenn ich jetzt so an die, ich glaube, die gut Ausgebildeten, die haben ja auch die Möglichkeit, hier Wohnraum zu finden, den sie auch bezahlen können. Eher geht's mir so um die jüngere Generation, also sagen wir mal so die Jugendlichen ab 14 aufwärts. Für die, finde ich, haben wir nach wie vor wenig Angebote. Wir brauchen Aufenthaltsplätze. Wir haben diese Diskussion am Serpentinenweg erlebt. Ich war selber eine der Befürworterinnen zu sagen, okay, wir sperren den jetzt mal und wir schauen, wie sich das entwickelt.
Darf ich da kurz vielleicht für die Zuhörer, vielleicht die es noch nicht wissen, ist okay.
Ja, sehr gerne.
Serpentinenweg ist der Weg hoch zur Veitsburg. Mega tolle Aussicht. Und man kann da natürlich auch mega geil die Boombox hinstellen und ein Sixer-Pack durchtrinken. Und das schafft aber dann Probleme mit der Nachbarschaft, die dann die Boombox hört und die dann die Sixer-Packs wegräumen müssen.
Genau, also es war so der Unterschied zwischen Veitsburghang als Aussichtshang und als Wohlfühlplatz, wobei Wohlfühlen ja für die Menschen immer unterschiedlich gestaltet wird, und als Partyhang. Da eine Balance zu finden, das war schwierig. Wir haben es dann auch während Corona gemerkt, da war es noch schwieriger, dass die Jugendlichen eigentlich draußen kaum mehr Plätze hatten, wo sie hingehen konnten. Die SPD hat sehr zum Missfallen ihrer Jugendorganisation, die Jusos haben mich schwer geprügelt dafür, hat sich dazu durchgerungen zu sagen, ja, wir sind jetzt mal für die Sperrung und auch für Polizeikontrollen, um dieses gestörte Zusammenleben wieder in den Griff zu kriegen. Ich denke, es ist ganz gut gelungen. Mittlerweile brauchen wir nimmer die Polizei, die da ständig Streife läuft. Aber wir brauchen Plätze, die wir Jugendlichen anbieten können, wo sie sich aufhalten können, ohne dass sie gleich in eine Kneipe müssen und da wieder einem Verzehrzwang unterliegen, den sie sich dann halt auch nicht leisten können. Drum hat es mich auch sehr gefreut, dass wir den Schussenpark bekommen. Wir haben da Fördermittel des Bundes bekommen. Ich habe mich damals sehr dafür eingesetzt, als ich das gehört habe. Habe gleich unseren damaligen Haushälter und auch heutigen Haushälter in der SPD-Fraktion angesprochen, habe gesagt, du, da wäre ein tolles Projekt für Ravensburg. Kannst du uns da unterstützen, weil wir zu dem Zeitpunkt keinen Abgeordneten selber hatten hier und der Martin Gerster als Betreuungsabgeordneter uns da oder mich als Kreisvorsitzende sehr unterstützt hat. Und es ist gelungen, eben da die Fördermittel zu bekommen, um den Raum an der Schussen erlebbar zu machen, so umzugestalten, dass da wirklich Aufenthaltsqualität entsteht. Und ich freue mich, dass das jetzt wirklich losgeht und ich glaube, dass das eine riesengroße Chance für Ravensburg ist. Auch das Gebäude hinterm Bahnhof, das Gelände hinterm Bahnhof auch zu einer Stadtfläche zu machen, zu einer attraktiven Stadtfläche und so auch die Erweiterung der Innenstadt quasi übers Bahnhofsgelände hinaus gestalten zu können.
Was passiert denn da genau? Also es hinterm Bahnhof für die Leute, die es nicht wissen, der ganz soweit ich weiß, der Parkplatz wird da weggemacht und dann.
Also hinterm Bahnhof ist momentan noch ein Parkplatz. Es ist eine Ödfläche und es ist die Schussen, die quasi sehr kanalisiert da vorbeifließt. Dahinter ist eine Industrieanlage oder ein Industriebetrieb und die Idee ist quasi das Gelände zu renaturieren, die Versiegelung aufzubrechen, die Parkplätze, die dort sind und nicht benötigt, also sie werden nicht alle benötigt, in eine Aufenthalts- und Parkfläche zu verwandeln und damit ein Stück weit die Schussen erlebbar zu machen. Also auch wir haben einen Fluss in Ravensburg und wir nutzen den nicht. Alle anderen Städte, die ich kenne, die sind stolz auf ihren Fluss oder irgendeine Pfütze, die sie irgendwo haben und weisen das mit großen Mitteln aus. Und wir in Ravensburg, wir verstecken die Schussen hinter Mauern und unter Gestrüpp und Gebüsch, so dass wir eigentlich gar nicht profitieren davon. Zum einen denke ich, erhöht es die Lebensqualitäten. Zum anderen, wir brauchen dieses Gewässer auch für das Klima.
Ich finde, ein gutes Beispiel ist da ja auch einfach, wenn man weiter Richtung Südstadt läuft. Da ist der Fluss ja schon ein bisschen offener, zugänglich und so. Und ich finde es da auch immer total schön. Und eigentlich ist auch egal, ob das Sommer oder Winter ist. Ich finde, man kann sich da gut aufhalten. Ich freue mich da total auf so einen Park. Ja. Gibt es da auch noch konkretere Elemente, die da irgendwie geplant sind? Oder steckst du da jetzt vielleicht auch gar nicht so tief drin? Und ich frage jetzt einfach so.
Nee, wir sind jetzt auch erst in der Ausschreibung. Also es gab natürlich tolle Projekte, die dann von Landschaftsplanern vorgestellt worden sind. Dann gab es dann die Vision von der Schussenwelle, also dass es dann quasi noch zum Surferparadies wird.
Ah, so wie in München.
Genau, also quasi.
Echt jetzt?
Ja, es gibt eine Instagram-Gruppe
Schussenwelle. Hey, wie geil ist denn das?
Ich folge sie, ja. Schussenwelle gibt es schon. Es gibt es, ja genau.
Ja, also wobei auch da müssen wir schauen, und da denke ich immer wieder, das sind dann die Punkte, wann wird's oder wo ist es noch umweltverträglich? Also wir haben einen sehr engagierten Genossen bei uns im Ortsverein, der auch im Ortschaftsrat Mitglied ist und der ist im Fischereiverband und sagt immer, also wir müssen auch aufpassen, durch die Erwärmung wird die Schussen so warm, dass es für die Fische dann nicht mehr erträglich wird. Also heißt es, ich kann nicht das wenige Wasser, das die Schussen hat, unendlich in die Fläche verteilen, weil dann wird sie zu warm und dann sterben die Fische. Das kann nicht unser Ziel sein, dass wir sagen, jetzt machen wir der Fischbestand interessiert uns nicht mehr. Und ich habe da auch mal mit dem Vorsitzenden des Fischereiverbandes hier gesprochen. Das war hochinteressant, was er mir erzählt hat. Und das, denke ich, ist so die Herausforderung und auch das, was aber auch gestalterisch dann wieder Spaß macht, als Stadträtin dann da mitdiskutieren zu können und gute Lösungen zu finden. Eben, wie machen wir das naturverträglich, so dass es für die Menschen in der Stadt attraktiv bleibt, dass es für die Tiere überlebensfähig bleibt und dass es auch akzeptiert wird von der Gesellschaft. Weil wir hören natürlich auch Bedenken, dass sich da ein Aufenthaltsplatz findet, dass dort Drogen konsumiert werden, dass sich da Menschen treffen, mit denen nicht alle Menschen zu tun haben wollen. Diese Diskussionen werden wir führen müssen. Aber ich glaube, also ich möchte dieses Projekt einfach nicht schlecht reden. Ich möchte dem die Chance geben, wirklich was Tolles für Ravensburg zu werden.
Also mit diesem Menschen, Drogen, Unsicherheitsgefühl. Ich komme nicht von hier ursprünglich. Mhm. Ich habe auch schon mehr in anderen Städten in Europa gelebt und ich habe mich noch nie so sicher gefühlt wie in der Zeit, in der ich jetzt in Ravensburg wohne. Das ist jetzt auch schon seit mit ein paar Unterbrechungen, aber seit 2010. Das ist halt oft so eine Sicht von hier. Das ist jetzt unsicher oder so, ja. Ich kann es mir nirgendwo sicherer vorstellen, außer vielleicht noch irgendwo in Schweden oder in Norwegen im Hinterland, ja, mit roten Holzhäuschen. Aber ansonsten, also ich finde es hier so wahnsinnig sicher. Ich verstehe, dass man solche Gedanken hat und dass Leute die auch äußern. Ich weiß aber nicht, ob die so, haben die so eine Datengrundlage eigentlich?
Nee, also wenn wir mit der Polizei reden zum Beispiel, also ich bin ja regelmäßig auch im Austausch mit dem Polizeipräsidenten, mit dem Herrn Stürmer, dann legen die uns Zahlen vor, die eindeutig nachweisen, dass Ravensburg keine gefährliche Stadt ist und dass auch die Kriminalität nicht im Übermaß zugenommen hat oder sich extrem anders entwickelt als in anderen Regionen. Mir geht's genauso. Ich kam aus Stuttgart und erinnere mich noch, als ich meinen ersten Job hatte, so gegen Ende der Schulzeit und oft Nachtdienst hatte, hat mich mein Vater abends immer am Bahnhof abgeholt und nach Hause begleitet. Ich habe mich in Stuttgart teilweise schon unwohl gefühlt am Bahnhof und habe auch so erlebt, dass wenn man manchmal so als junge Frau bedrängt wird, dass man nicht unbedingt Unterstützung findet, auch bei Frauen oder auch bei anderen Menschen, sondern dass man da eher dass da zugeguckt wird, so wie kommt die jetzt aus der Situation raus. Und dann kam ich nach Ravensburg und habe gedacht, das ist ja eine Oase der Ruhe. Also ich hatte überhaupt nie ein schlechtes Gefühl oder Angst, irgendwie überfallen zu werden. Ich höre es jetzt schon von älteren Menschen, ich höre es aber auch von Jüngeren, dass sie sich an manchen Stellen in der Stadt unwohl fühlen. Und meine Haltung ist dann müssen wir ins Gespräch gehen, dann müssen wir gucken, was ist da los, wer macht wem Angst, was sind es für Menschen, welche Bedürfnisse haben die vielleicht und wie können wir dem begegnen. Also ich setze nicht auf Überwachung, sondern ich setze dann auf Gespräch, ich setze auf Sozialarbeit, auf aufsuchende Sozialarbeit, auf Streetwork und ich habe nicht das Gefühl, dass Ravensburg sich zum Kriminalitätsschwerpunkt entwickelt, im Gegenteil.
Und wir wollen ja sehr positiv bleiben hier auch in unserem Podcast. Richtig gutes Zeug. Und der Schussenpark, der geplante oder der jetzt auch kommt, ist ja auch richtig gutes Zeugs, denke ich mal. Also mich freut es da drauf, auf dieses Grün, auf diesen Grünstreifer, der, glaube ich, echt Potenzial hat, den man sicherlich bespielen muss, begleiten muss. Wir als Kapuziner sind ja auch in der Nähe vom Schussenpark. Ja, vielleicht kann man da auch mal was machen.
Vor allem, wenn dann da auch der Escherwiessteg wieder aufgebaut wird, wenn ich das richtig verstanden habe.
Okay, also jetzt muss ich sagen, das finde ich gar kein richtig gutes Zeug. Das ist eine Entscheidung, mit der müssen wir leider leben in Ravensburg. Da gibt es ein paar, die das ganz toll finden. Ich habe mal einen nicht ganz ernst gemeinten, aber Antrag formuliert, wo ich gesagt habe, jedem sein Stück Essersteg, zersägtes Teil und jeder, der da so dran hängt, soll sich ein Stück kaufen und in das Wohnzimmer stellen als Skulptur. Dann ist der auch noch gewinnbringend versteigert und dafür machen wir irgendwie eine tolle Jugendanlage. Nee, Spaß beiseite, es hat uns alle geärgert oder fast alle geärgert, dass das Denkmalamt entsprechend entschieden hat und wir diesen Steg wieder aufbauen müssen. Obwohl der, also das ist ja so ein alter, mittlerweile leider verrosteter Eisensteg über die Bahngleise gewesen, der die Stadt, die Innenstadt mit dem Escherwiesgelände, also mit dem Fabrikgelände verbunden hat. Der wurde abgebaut. Die Stadt hat leider diesen Steg für eine Mark gekauft. Und mittlerweile durch die Elektrifizierung der Eisenbahn kann er sowieso nicht mehr im Originalzustand aufgebaut werden. Er muss erhöht werden, er muss abgesichert werden wegen Strom und Unfallgefahr. Also kein gutes Beispiel für gutes Zeug in der Stadt, aber wir müssen damit leben und irgendwann werden wir ihn auch wieder aufbauen müssen.
Wie entscheidet man sich eigentlich, richtig gutes Zeug zu machen? Also wie entscheiden Politiker, für was sie Geld ausgeben auf der kommunalen Ebene. Was sind da so für Kriterien? Stimmt man sich da ab untereinander, dass man sagt, hey, ihr findet das doch auch cool, das Thema. Wie entscheidet ihr euch da im Gremium?
Naja, wir diskutieren viel. Wir sind ein diskutierfreudiges Gremium. Jetzt gehöre ich einer vergleichsweise kleinen Fraktion an. Das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit, irgendwie eine Mehrheitsentscheidung irgendwie groß zu dominieren. Wir sprechen uns natürlich in den Fraktionen untereinander ab. Was ich aber im Gemeinderat in Ravensburg wirklich, wirklich positiv finde, ist, dass wir mit allen Fraktionen uns auseinandersetzen können und auch gut unterhalten können, dass es wechselnde Mehrheiten gibt. Also es gibt einfach oft auch diese themengemäße Abstimmung. Das ist ja das, was Kommunalpolitik auch so interessant macht, dass man eben nicht irgendwie einer Ideologie folgt, sondern dass man von einer Vision getrieben ist. Also natürlich ist die bei mir sozialdemokratisch getrieben und ich werde immer eher einem Kinderspielplatz oder einem zusätzlichen Spielkegel in der Stadt einen Vorrang geben, bevor ich nochmal 10 Parkplätze vor den Geschäften ausweise, weil ich denke, es muss beides möglich sein, aber Parken kann man anders lösen oder auch das Einkaufen kann man anders lösen. Ich entscheide viel aus dem Bauch raus, weil ich denke so, ich habe so meinen sozialdemokratischen Kompass und es funktioniert auch ganz gut. Es gibt aber auch durchaus Situationen, wo wir sagen, okay, wir machen das jetzt heute mal gemeinsame Sache mit den Grünen, das sind dann auch die Freien Wähler manchmal mit dabei, dann können wir eine Entscheidung entsprechend platzieren. Manchmal gelingt's, manchmal gelingt's nicht, dann muss man weiter diskutieren, aber was ich immer denke, was ganz wichtig ist im Gemeinderat, wir haben alle ein Ziel, das uns alle treibt. Und es ist was Gutes für die Stadt zu entwickeln. Also die Stadt nach vorne zu bringen und den Menschen, die uns gewählt haben und die wir vertreten ja nicht nur unsere Wählerinnen und Wähler, sondern wir vertreten alle Ravensburgerinnen und Ravensburger, dass wir für die was Gutes erreichen wollen. Die Wege, wie wir da hinkommen, sind nicht immer dieselben, aber die Idee, was Gutes zu erreichen, die eint uns. Und was ich total spannend finde, in den Diskussionen, da fliegen manchmal die Fetzen, da geht's richtig ab. Und dann, ja, fallen schon manchmal auch unfreundliche Worte. Und dann ist die Diskussion vorbei, man ist total entnervt. Und dann stimmt man drüber ab und dann gibt's einen einstimmigen Beschluss. Und das finde ich irgendwie witzig. Also das ist auch cooles Zeug.
Das ist richtig gutes Zeug. Ich habe auch schon gehört, dass es früher richtig gutes Zeug war, dass man hinterher dann noch eingekehrt ist. Dass das wichtig war, um sich mal auszutauschen, um mal noch ein Bier zu trinken und vielleicht eine Kleinigkeit zu essen. Und dass es auch wichtig war für den Zusammenhalt eigentlich des Gremiums. Und dass es da auch manche Stimmen gibt, die sagen, das fehlt jetzt leider. So, das ist, glaube ich, auch unterschiedlich, weil ich glaube, die Stadt ja das nicht mehr bezahlt oder sowas, wenn man sich da hinterher zusammenhockt oder sowas. Also dann spreche ich einfach eine Einladung aus. Ihr seid herzlich als Gremium eingeladen, mal nach einer Ratssitzung bei uns vorbeizukommen und wir schmeißen einfach hier eine Runde Getränke und die Kleinigkeit zum Essen. Ihr dürft da gerne mal bei uns auch kommen und dann nachdebattieren bei uns auch mal nochmal.
Also die Nachsitzungen im Gemeinderat sind tatsächlich wichtig. Also, weil wir fetzen uns dann und wir regen uns auf übereinander, aber es ist tatsächlich so, also die Zeiten, dass es keine Nachsitzung mehr gibt, die sind vorbei. Also das wurde rückabgewickelt, war alles vor meiner Zeit. Bin jetzt seit 7 Jahren, glaube ich, im Gemeinderat. Seit ich im Gemeinderat bin, gibt's immer eine Nachsitzung, außer während Corona, da war das alles schwierig, weil da durfte man sich ja nicht begegnen und musste eine Maske aufhaben, da war das schwierig, was zu trinken und zu essen. Mir ist es auch tatsächlich wichtig, nach der Sitzung einfach mit allen ins Gespräch kommen zu können und das Zusammenstehen und noch ein Glas zu trinken und eine Kleinigkeit zu essen, das halte ich für ganz wichtig. Das macht auch die Kultur des Umgangs aus miteinander. Und ich erlebe da, ja, da sagt man dann schon, hey, also das war jetzt vorher daneben, also so, das war einfach unfair, wie ihr uns angegangen seid und so, ja, na, okay, dann sind wir aber wieder gut hinterher und dann passt es auch. Und ich bin noch nie aus dem Gemeinderat raus oder aus dem Rathaus raus abends und gedacht, nee, da gehe ich nicht mehr hin, das ist mir zu blöd. Schließlich ist es meine Freizeit, die ich hier verbringe. Wir sind hier alle ehrenamtlich Und das muss man sich dann immer wieder vor Augen halten und sagen, nee, also.
Wenn du sagst, du entscheidest da viel aus dem Bauch raus, dann stelle ich mir jetzt mal vor, dass da dahinter auch liegt, okay, klar, du hast dir dann eine Meinung zu einem Thema gebildet. Und wie bildest du dir die denn? Beziehungsweise wie können denn Leute mit ihrem richtig guten Zeug vielleicht auch auf dich zukommen oder auf euch als Fraktion? Wie kann man denn in Austausch gehen?
Also wir sind immer erreichbar. Unsere Telefonnummern, Handynummern kann man über die Stadt erfahren oder also in Kontakt treten zu uns. Ich stehe im Telefonbuch nach wie vor. Man kann mich erreichen, wenn man mich erreichen will. Ich bin auch auf der Straße ansprechbar, dadurch, dass ich mittlerweile eine gewisse Bekanntheit erreicht habe in Ravensburg, passiert mir das auch öfter, dass Leute mich ansprechen. Es gibt Leute, die schreiben mir, wenn eine Schule eine neue Halle will, dann kann es sein, dass ich speziell als Person oder als Vorsitzende jetzt der SPD-Fraktion angeschrieben wird. Ich glaube, die Leute wissen, dass sie uns erreichen können. Und der andere Teil der Frage war, wie kommen wir zu einer Entscheidung? Also wir lesen natürlich die Sitzungsvorlagen. Das ist jetzt nicht so, dass ich im Gemeinderat sitze und dann spannend bin, finde und denke, ah, Überraschung, heute geht's um die Finanzierung der Sporthalle in ich weiß nicht wo, sondern natürlich lesen wir die Sitzungsvorlagen vorher. Und wir werden, oder das machen alle Fraktionen, wir setzen uns vor der Gemeinderatssitzung zusammen, haben eine Fraktionssitzung. Da gehen wir die Tagesordnung durch. Da besprechen wir, welche Themen werden diskutiert, welche Haltung haben wir dazu, wie war das in der Vergangenheit. Oft sind es ja Themen, die sich über Jahre oder über Monate hinwegziehen. Auch wenn es um Bauvorhaben geht, da kommen ja die verschiedenen Schritte nacheinander vom Antrag über Ausschreibung und Vergabe und diese ganze Geschichten. Also will es gar nicht zu technisch machen, aber wir verfolgen das ja und dann sehen wir auch, wie haben wir uns in der Vergangenheit zu dem Thema gestellt. Gibt es jetzt neue Faktoren, die wir berücksichtigen müssen? Müssen wir unsere eigene Entscheidung auch revidieren? Ich finde, das gehört auch dazu, zu sagen, mal okay, da waren wir auf dem falschen Weg, das müssen wir korrigieren und da müssen wir uns jetzt anders entscheiden. Finde ich nicht schlimm, im Gegenteil. Wir dürfen ja mitdenken und uns mitentwickeln auch. Aber ja, es geht immer im Dialog. Und wir setzen uns da zusammen und wir werden das auch immer sehr ernsthaft die Themen diskutieren und dann eine Entscheidung finden. Und bei uns ist es auch so, wir haben dann nicht das so geregelt, dass immer die Fraktionsvorsitzende spricht oder so, sondern wir haben ja unsere Zuständigkeiten in den Ausschüssen und da spricht dann der oder diejenige, die im Ausschuss auch das Thema behandelt hat und stellt dann nochmal die Fraktionsmeinung vor.
Jetzt war ja viel viel geredet über den Rat und über das, was ihr als sozusagen Aufsichtsratgremium, haben wir schon mal gehört, von der Antje im letzten Podcast, oder als Stadtrat, macht, um die Stadt besser zu machen. Was können eigentlich Bürger dazu beitragen, dass unsere Stadt lebenswerter wird? Also was kann jeder Einzelne zu beitragen aus deiner Sicht? Es gibt ja Leute, die meckern dann rum, hier und so, oder sagen, das und das muss besser sein. Was würdest du sagen, was können die Bürger mit dazu beitragen? Was leisten sie auch schon? Ja. Was ist schon richtig gutes Zeug, was da läuft?
Also richtig cooles Zeug läuft ja hier zum Beispiel im Kapuziner. Ja? Also jetzt nicht, danke, weil ich danke, euch, danke, ja, danke, okay, danke. Nee, nicht, weil ich euch da jetzt Honig ums Maul schmieren will. Es gibt ja viele Initiativen in der Stadt, die was machen und es ist gut so. Und dann gibt's Menschen, die sagen, okay, ich will, dass sich was ändert in meiner Stadt. Wie geht es? Es geht natürlich, es geht hier um Politik, ja. Es geht um Politik für mich selber, für unsere Stadt. Ich kann in eine Partei eintreten, ich kann kandidieren und mich für einen Gemeinderat wählen lassen. Ich kann aber auch sagen, hey, wir haben eine Idee, wir gehen mal auf eine einzelne Stadträtin zu, ja. Der Einzelhändler meines Vertrauens ist traurig, dass man immer barrierefrei seinen Laden erreichen kann, weil gerade eine Baustelle ist. Kann man drüber reden? Kann man gucken, wen kann man unterstützen? Kann man Abhilfe schaffen? Muss man sagen, nee, sorry, die nächsten 2 Monate geht einfach gar nichts? Oder kann man dann vielleicht auch mal mit dem Baubürgermeister reden und sagen, gibt's da Abhilfe? Könnte man vielleicht irgendwie ein Provisorium schaffen? Also wir finden da in der Regel Lösungen. Und was ich ganz toll finde, und das ist zum Beispiel, das ist richtig cooles Zeug, wenn ich mir jetzt gerade überlege, die Mädchen, die diese Trommelgruppe in Ravensburg, die Turmfalken, entwickelt haben. Die sind ganz früh, die habe ich gekannt. Ich war damals von der SPD diejenige, die im Schülerrat immer bei den Sitzungen war. Und ich habe die dann mal angesprochen, habe die eingeladen, habe gesagt, kommt doch mal zu mir. Wir unterhalten uns mal, wie kann ich euch unterstützen? Ich fand es einfach so toll, dass die so gescheit waren. Die sind gar nicht auf Konfrontation gegangen, sondern die haben einfach was entwickelt und haben das wachsen lassen. Und das fand ich so toll, weil ich so in meiner Jugend, ich war halt rebellisch und wenn was nicht geklappt hat, dann bin ich auf Konfrontation gegangen. Und die haben einfach so einen intelligenten Weg gewählt und das fand ich klasse. Und dann waren die bei mir und dann haben die mir das erzählt und haben gesagt, gut, was braucht ihr? Wie kann ich euch unterstützen? Ja, und dann ging es auch um welches finanzielle Risiko sie eingehen. Dann habe ich gesagt, okay, wir als SPD stellen jetzt einen Antrag, dass ihr von der Stadt eine Zusage kriegt, dass euer Risiko abgefedert wird. Und es ist dann einstimmig durchgegangen. Also bevor wir den Antrag, also wir haben den Antrag gestellt, aber der OB hat gesagt, ja selbstverständlich, das machen wir. Also die lassen wir jetzt nicht im Regen stehen. Und das fand ich, das ist so eine Initiative von aus der Stadt raus, aus der Bevölkerung raus. Das waren junge, engagierte Frauen, Mädchen, die was bewegt haben. Und mittlerweile sind die Turmfalken ja überhaupt nicht mehr aus dem Erscheinungsbild vom Rutenfest wegzudenken. Und das ist das Schöne. Und wenn du vorher gesagt hast, wie entwickelt sich Ravensburg? Ravensburg hat eine tolle Tradition und Tradition entwickelt sich weiter. Und ich glaube, das ist auch das, was man immer sagen muss. Die Zeiten ändern sich, Gesellschaft wandelt sich, auch eine Stadt in ihrem Stadtbild und auch in ihrer Selbstwahrnehmung wandelt sich und es wird immer was Gutes draus. Das ist so das, was ich auch für mich so mittlerweile sage. Ich bin jetzt 62 und ich habe viel Frustration auch schon erlebt, aber ich habe immer erlebt, dass es doch irgendwie immer was Gutes auch hat.
Am 9. Juni, da sind ja Kommunalwahlen, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe.
Ja, hast du richtig auf dem Schirm, Fabian, hast du sehr gut vorbereitet.
Ich weiß, fällt mir gerade an, ich weiß gar nicht, ob ich da bin oder ob ich noch Briefwahl beantragen muss. Geht
du musst
das noch?
Jetzt aber auch glaube beeilen.
Nee, also Briefwahl kann man beantragen,
kann
bis kurz vor knapp.
Ah, okay,
also
gut.
Erstens mal hast du ja noch gar keine Wahlbenachrichtigung bekommen. Deshalb kannst du auch noch keine Briefwahl beantragen. Also ganz cool bleiben. Es kommt alles nur rechtzeitig. Aber tatsächlich, erstens mal finde ich schön, dass du fragst. Wir machen jetzt seit ungefähr einer Woche machen wir Wahlkampf. Und tatsächlich Überraschung, die Menschen stehen da und sagen, ist schon wieder Wahl? Was wird denn gewählt? Ja, Bundestag, war doch erst. Nee, Kommunalwahl. Kommunal. Ja, und außerdem Europawahl. Ah, Europa. Ja, also dann kommen wir ins Gespräch und das finde ich eigentlich schon mal toll, weil dann geht's drum, ja, um was. Wer wählt wen? Wer macht was? Also wir haben die Kommunalwahl auf der Kreisebene, also wir wählen die Kreisrätinnen und Kreisräte, wir wählen unsere Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, wir wählen die Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte. Also auf ganz verschiedenen kommunalen Ebenen passiert jetzt wieder was. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir demokratische Listen haben aus allen Parteien, aus allen demokratischen Parteien. Und ich freue mich da auf die Auseinandersetzung miteinander und ich finde den Wahlkampf, so wie er anläuft, sehr spannend gerade. Aber auch sehr fair. Also das finde ich richtig gut. Ja.
Was kriegen denn die Leute, wenn sie jetzt dich oder die SPD wählen? Ja. Also man muss jetzt auch wieder Transparenz sein an der
oder
Stelle.
Oder dich dann, Christian.
Ja, genau. Aber das ist schon so ein bisschen in der Twitter-Rolle hier. Aber was kriegen die Menschen, wenn sie jetzt SPD wählen, wenn sie dich wählen? Oder natürlich auf Kreisebene dann auch.
Naja, also sie kriegen sozialdemokratische Politik und je mehr die Leute nicht bloß mich, sondern unsere Liste wählen, natürlich die SPD, je stärker wir als Fraktion oder als Angehörige unserer Partei dann in die Gremien einziehen, desto mehr können wir unsere Ideen natürlich auch umsetzen. Und wer SPD wählt, der wird eine Kommunalpolitik bekommen, die an den Interessen und an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet ist, und zwar eher an denen, die jetzt sonst nicht so repräsentiert sind in der Gesellschaft. Also wir sind schon diejenigen, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, die auch die Umwelt im Blick haben, aber auch das Machbare im Blick haben.
Ja.
Ja, und dann haben wir noch Europawahlen. Das ist mir, denke ich, schon auch wichtig, wenn wir das an dieser Stelle sagen, auch die Europawahl ist gutes Zeug für Ravensburg, denn wir brauchen ein starkes, einiges demokratisches Europa, um unsere Welt so weiterzuentwickeln und so zu festigen, auch wie sie steht. Ich denke, wir haben tatsächlich, das ist jetzt nicht so gutes Zeug, wir stehen in einer Situation, wo immer mehr nationales Denken wieder in den Vordergrund gerückt wird und nicht die Solidarität der Völker untereinander. Und ich glaube, in der derzeitigen Situation, wie die Welt sich darstellt, ist es umso wichtiger, dass Europa demokratisch und einheitlich dasteht, um sich in der Welt den Platz zu behaupten, den wir momentan haben und den wir weiterhin brauchen, um die Sicherheit für die Menschen und den Wohlstand für die Menschen zu sichern.
Und darum hat man natürlich sich richtig gutes Zeugs erkämpft in den letzten 100 Jahren, und zwar das Wahlrecht. Ja,
ja.
Ist eine ziemlich coole Sache, finde ich, ehrlich gesagt. Mhm. Ja.
Leicht untertrieben.
Richtig gutes Zeugs auf jeden Fall. Also wählen gehen ist wichtig, unabhängig von der Partei. Wir haben
fast.
Ich würde sagen, für mich, also jetzt hier, als jetzt als Moderator hier des Formats, würde ich sagen, wir haben jetzt wir haben ja Menschen, Fraktionsvorsitzende aus unterschiedlichen Fraktionen, von der FDP, Freien Wähler, heute von der SPD, von der CDU und auch von den Grünen da. Und auch ein Appell von uns nochmal, also von mir nochmal an der Stelle, liebe Menschen, es gibt ein Angebot für euch, für unsere Stadt, und da könnt ihr euch auswählen, wem ihr von diesen demokratischen Parteien eure Stimmen geben wollt, da habt ihr die Möglichkeit. Und bitte nützt diese Möglichkeit da auch, geht wählen und geht da zur Europawahl. Also hört sich jetzt bin ich lehrerhaft wieder.
Aber es ist wirklich wichtig.
Ja. Es ist wirklich wichtig, geht wählen. Also wählen gehen, das ist, ich würde sagen, wir haben das Wahlrecht. Ich würde sagen, wählen gehen ist Bürgerpflicht und Bürgerinnenpflicht.
Und ich, also wenn ich meine Schwester, die ist Politikwissenschaftlerin, das richtig verstanden habe, ist sogar ungültig machen am Schluss besser als gar nicht hingehen.
Unbedingt. Also da kann ich jetzt vielleicht ein Beispiel jetzt nicht als Stadträtin nennen, aber ich bin ja im Bundestag als Abgeordnete, bin Mitglied im Menschenrechtsausschuss und bin über diesen Ausschuss auch Mitglied in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Und die wiederum entsendet WahlbeobachterInnen in die verschiedenen Länder und guckt, wie Wahlen, demokratische Wahlen oder ob Wahlen demokratisch stattfinden. Und jetzt war ich kürzlich außerhalb von Europa in Guatemala. In Guatemala ist ein neuer Präsident gewählt worden im letzten Sommer. Und der ist deshalb gewählt worden, weil beim ersten Wahlgang viele, viele Menschen ihren Stimmzettel ungültig gemacht haben. Und die haben damit gezeigt, wir sind mit dem alten System, wie es war, mit diesem korrupten Pakt, den es da gab, also es heißt wirklich Pacto de los Corruptos, sind wir nicht mehr einverstanden. Das ist ein Ausverkauf für unser Land, die machen unser Land kaputt. Das wollen wir so nicht. Und dann kam es zu einer Stichwahl. Und die hat tatsächlich einen neuen sozialdemokratischen Präsidenten ins Amt gebracht. Also auch ungültig wählen ist ein Statement. Nicht wählen spielt gegen die Demokratie.
Also Leute, wenn es euch alles gar nicht passt, was man an Angebot hat in der Stadt oder auf Kreisebene, dann wählt halt ungültig. In dem Fall haben wir jetzt gelernt. Heike.
Oder bringt euch ein in die Parteien und gestaltet mit. Das halte ich für noch besser,
ja, als stimmt.
Ungültig zu wählen.
Da bin ich auch bei dir. Ja, Heike, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns im Podcast vom Kapuziner Kreativzentrum warst. Richtig gutes Zeugs hast du erzählt über die Stadt, über das, was hier passiert ist. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, natürlich auch vielen herzlichen Dank für unseren tollen Mensch an der Technik, Florian von Rauch und Spiegel. Fabian,
ja,
ich glaube, oder?
Wir sind fertig. Heike, haben wir was vergessen, was dir ganz wichtig ist noch?
Also, ach nee, da müssen wir nur zweite, dritte, vierte Folge machen.
Okay. Also heben wir uns auf
wenn
für
du
nächsten
Politikerinnen
Winter.
Reden lässt, die hören ja nie auf, das weißt du ja.
Okay.
Nee, aber ich sag einfach vielen Dank. Ich finde es toll, dass ihr auch diese Serie macht. Finde ich richtig gutes Zeug.
Danke.
Danke.
Ciao.
Tschüss.